Weidmann Zeil und herzlich willkommen zu Jagdcast, dem Podcast für Jäger und andere Naturliebhaber. Hallo ihr Lieben. Ja, heute habe ich ein Thema für euch, das vielleicht tatsächlich erst auf den zweiten Blick sein Potenzial entfaltet. Es ist aber super spannend, das garantiere ich euch. Ich spreche nämlich mit dem Biologen und Kadaverökologen Dr. von Hörmann von und zu Gutenberg. Und der Dr. von Hörmann, der forscht seit 2009 an Aas und seit 2014 eben gezielt an Kadavern und ist Projektkoordinator des BfN Aas-Projektes. Und er zeigt uns eben auf, welche immense Bedeutung Kadaver für die Biodiversität in unseren Revieren haben, von den Insekten, von den Pilzen über die Insekten bis hin zu Säugetieren und Vögeln. Können wir mit ganz einfachen Mitteln eben dazu beitragen, die Biodiversität in unseren Revieren eben zu erhöhen und vielleicht regional bereits ausgestorbene Arten wieder anzusiedeln und gleichzeitig auch neue Einblicke zu gewinnen in das Schalten und Walten in unseren Revieren, in die Artenvielfalt, indem wir einfach auch mal ein Kadaver dort nicht nur belassen, sondern ihn eben auch mit Insekten und Fotofalle, sprich Wildkamera, überwachen. Und das kann natürlich gerade mit Blick auf die Bewertung von Bauprojekten und deren Auswirkungen ganz sinnvolle und wertvolle Einblicke bieten, die vielleicht auch dazu beitragen, dass wir solche Projekte eben in sinnvolle Bahnen lenken, sage ich mal. So, das soll es jetzt aber auch der Vorrede gewesen sein. Es gibt jetzt noch ein ganz kurzes Wort von meinem oder zu meinem Sponsor Vortex Optics und dann geht es aber auch schon direkt ins Interview mit Dr. von Hörmann. Viel Spaß dabei. Jagdcast wird euch von Vortex Optics präsentiert. Ob für Ansitz, Drückjagd, Nachsuche oder gar Long Range Shooting, Vortex hat für jede Anwendung die richtige Ausrüstung parat. Mehr Informationen findet ihr unter www.vortexoptik.de. Herzlich willkommen bei Jagdcast, Herr Dr. von Hörmann.
Herzlich willkommen und vielen Dank für die Einladung.
Ja, schön, dass Sie sich die Zeit nehmen. Herr Dr. Hörmann, es gibt immer noch Menschen, man kann sich es kaum vorstellen, aber die beklagen sich darüber, wie unaufgeräumt viele Wälder heute so sind. Na, offensichtlich hat dieser Wald, den wir von früher kennen, mit nach Baumarten getrennten Abteilungen, feinsäuberlich ausgerichteten Baumreihen und Moosboden, für einige immer noch sowas natürlich ist, auch wenn es so absolut unnatürlich ist. Und jetzt kommen auch noch Sie und legen dort sogar tote Mittel- und Großsäuger aus. Warum machen Sie das?
Ja, vielleicht gleich mal zu Beginn zu Ihrer Frage oder Feststellung. Ich sage immer, der tote Wald oder der unaufgeräumte Wald ist viel lebendiger, klingt vielleicht erstmal seltsam, aber genau deswegen machen wir auch unsere Studien. Also wir in der Natur wird ja schon immer gestorben und auch schon viel länger, als es die Menschen gibt. Und warum sollen dann auch nicht die toten Tiere liegen bleiben dürfen? Man spricht ja hier auch über Wildtiere, also nicht über Nutztiere, so wie auch die Bäume liegen bleiben dürfen. Und wir machen das genau deswegen, um mal zu schauen. Es gibt jetzt viele Experimente schon mit Totholz und auch in den Staatsforsten, um zu schauen, was ist denn der Mehrwert der toten tierischen Biomasse, wenn wir es zum Beispiel auch mit der toten pflanzlichen Biomasse vergleichen. Das heißt, welche Arten stellen wir da fest? Was bringen die Nährstoffe für das System? Und wie wertvoll ist es denn eigentlich, einen Kadaver erstmal liegen zu lassen und dann in der Folge zu beproben? Und da wollen wir eben Daten sammeln und es dann eben vergleichen. Das sind auch so ganz neue Ansätze, die auch viele Kollegen in den USA jetzt verfolgen, auch mit tollen Rahmenkonzepten, die da entworfen werden, um jetzt diese beiden bisher getrennten Bereiche, also so die Totholzforschung und die Zoologie mal wieder zusammenzubringen, alles unter einen Hut zu bringen und so in Richtung Biodiversität auszuwerten.
Und seit wann forschen Sie an der Bedeutung von Kadavern?
Also so draußen im Ökosystem mache ich das seit 2014 und ich habe aber eher im Labor angefangen, an der Universität Ulm war das zu Beginn mit der chemischen Ökologie. Da hat mich immer schon interessiert, wie bestimmte Insektenarten zu Kadavern finden, wie die chemisch angelockt werden. Und dann war aber mein Interesse immer mehr an diesem ganzheitlichen System. Also wir sind dann auch öfter mal in die Wälder gegangen und haben da so ganzheitliche Experimente durchgeführt. Da spielen dann die Baumarten auch eine Rolle und die Bodenbeschaffenheit und der Kronenschluss. Und so seit 2014 interessiert mich dann die Kadaverökologie im großen, also im natürlichen Stil. Das heißt, ich lege dann auch Kadaver gezielt zum Beispiel in Waldhabitaten aus und möchte da auch alle Einflüsse auf die Biodiversität untersuchen.
Nun ist es ja aber nicht damit getan, dass Sie da irgendwo einen Kadaver hinschmeißen, der vielleicht im Wildunfall ums Leben gekommen ist. Sie müssen ja auch irgendwie Daten sammeln. Wie sammeln Sie Ihre Daten? Wie gehen Sie da vor?
Ja, also wir machen das eigentlich mit ganz simplen Methoden. Dann werden Becher eingegraben. Also wir nehmen immer das Maul und den After eines Kadavers. In der Biologie sagen wir immer, der wäre die Großsäuger und damit wir ja auch. Wir haben ja ein durchgehendes Darmrohr. Das heißt, das ist so die Hauptbesiedlungszone. Da können wir auch sehr gut die Insekten ködern. Das heißt, da werden einfach Becher in den Boden eingegraben. Da stolpern dann die ganzen Insekten rein. Uns interessieren aber natürlich auch die Bakterien und Pilze, denn da haben wir ja zum Beispiel im Nationalpark Bayerischer Wald sehr viele Arten gefunden, fast 4000 Pilzarten und Bakterien. Also da waren insgesamt in dieser gesamten Masse oder wir sprechen davon fast 6000 Arten, wenn wir dann auch noch die Invertebraten dazu nehmen und die Wirbeltiere. Und für die Wirbeltiere, die ich jetzt schon erwähnt habe, installieren wir auch Kamerafallen an den Bäumen. Kennen ja die Jäger auch sehr gut, um einfach zu beobachten, was denn so über die Zeit an den Kadavern erscheint. Also eigentlich relativ simple Methoden. Becher werden in den Boden eingegraben. Dann kommen wir mit einem Wattestäbchen und nehmen da das Mikrobiom, also die Bakterien und Pilze. Das machen wir im Maul des Kadavers. Es wird dann später sequenziert und da haben wir da die große Biodiversität an Mikroorganismen. Und für die großen Wirbeltiere, die dann an den Kadavern fressen, da werden eben Fotofallen installiert.
Und wo machen Sie das? Wo forschen Sie?
In unterschiedlichsten Gebieten. Also ich habe angefangen mal in den Biodiversitätsexploratorien 2014. Das war so die Schwäbische Alb, Nationalpark Hainich und die Schorfheide bei Berlin. Und jetzt mittlerweile habe ich ein Großprojekt, ein BFN-Projekt, das wird auch vom Bundesumweltministerium finanziert. Und da sind wir in allen 15 Nationalparks unterwegs. Also es ist sehr beeindruckend, dass wir zum Beispiel von den Meeressäugern im schleswig-holsteinischen Wattenmeer oder auch im niedersächsischen Wattenmeer, über Rotwild, über die Gams in Berchtesgaden und dann auch Rehe in den Waldhabitaten oder die kommen ja sogar auch in den Dünen vor. Also wir sind praktisch in allen 15 Nationalparks unterwegs mit unserem Großprojekt und haben da letztes Jahr auch gezielt Tiere ausgebracht. Das war so ein Blockdesign, das wir sehr umfangreich beprobt haben. Also wie ich es anfangs schon gesagt habe, von den Kleinstorganismen, Bakterien, Pilzen bis hin zu den großen Aasfressern. Und das Ganze läuft noch bis Ende 2027. Und es ist eine einmalige Gelegenheit, dass eben hier alle Nationalparks eingebunden sind. Also unsere Studiengebiete sind eben momentan sogar alle 15 Nationalparks in Deutschland.
Ja, schon beeindruckend, ja. Nun haben Sie gerade auch schon von Vertebraten und Invertebraten gesprochen. Das sind Begriffe, die müssten Sie gleich bitte noch mal ganz kurz erklären. Da ist ja nicht jeder mit vertraut. Aber es wäre eben ganz toll, wenn Sie uns noch mal erklären, wie sich denn eben dieses Artenspektrum so zusammensetzt, nach Insekten, Säugern, Vögeln und ja, Pilzen und was da noch so alles vorkommt.
Ja, wir haben da tatsächlich ein ganz komplexes Zusammenspiel. Viele fragen mich immer, was passiert denn jetzt auch so Richtung Klimawandel und Artensterben, wenn die ganzen Insekten weg sind, zersetzen sich dann unsere Kadaver nicht mehr? Und ich gebe dann immer die Antwort, das passiert natürlich nach wie vor, denn die Bakterien, die sich ja in unserem Körper befinden, auch zu Lebzeiten, die triggern natürlich erstmal die Zersetzung zum Todeszeitpunkt. Das ist beim Wildtier ja auch so. Das heißt, das Mikrobiom im Magen-Darm-Trakt wird anfangen, den Körper zu zersetzen. Dann kommen so die Mikroorganismen, die Bakterien und Pilze von außen dazu. Die sind auch ganz wichtig, denn die machen den Kadaver Duft. Duft klingt vielleicht immer so positiv. Man kann auch vom Geruch sprechen, denn für den einen oder anderen riecht es ja auch weniger angenehm. Und diese Gerüche, die da entstehen, die locken dann wiederum die Insekten an, die dann sehr schnell ihre Eier auf dem Kadaver ablegen. Es gibt da Nachwuchs, es gibt die Larven. Man weiß das ja von den Fliegenmaden, die da sehr aktiv sind und den Körper dann auch sehr schnell aufzehren. Und dann gibt es so einen Wettlauf zwischen den Insekten im Sommer und den größeren Wirbeltieren, die natürlich auch an den Kadavern fressen. Und ich hatte ja vorher den Begriff Invertebraten, Vertebraten. Also Vertebraten sind praktisch die Wirbeltiere und Invertebraten die Wirbellosen, also sowas wie Insekten oder auch Schnecken. Und die großen Aasfresser kennen wir ja sehr gut, also zum Beispiel. Wir sprechen da von Mesopredatoren, da geht es erstmal so die mittelgroßen wie Fuchs oder auch Dachs oder auch der Baummarder bei uns im Nationalpark. Die ganzen Vögel natürlich, wie zum Beispiel die Kolkraben, die auch sehr wichtige Aasverwerter sind oder auch die Geier, wie zum Beispiel im Nationalpark Berchtesgaden, dann auch die Bartgeier. Im Nationalpark Eifel hatten wir letztes Jahr Gänsegeier, die bei uns ja nicht mehr brüten in Deutschland, die da als ausgestorben gelten. Im Rahmen des Projekts hatten wir die auch wieder. Und wir sprechen natürlich auch von den Top-Prädatoren, zum Beispiel auch wie Luchs, die bei uns im Nationalpark erscheinen und geht natürlich auch hin bis zum Wolf, der auch an den Kadavern erscheint. Das ist aber eher in den Wintermonaten. Im Sommer ist das Ganze eben sehr insektendominiert und die Insekten brauchen eben das Aas für ihren Nachwuchs. Die müssen da eben Muskelmasse aufnehmen und die großen Aasfresser benötigen eben auch Muskelmasse, aber sehr intakte Muskelmasse und da ist dann natürlich der Winter dann vorteilhafter und man muss auch dazu sagen, dass die großen Aasfresser im Winter natürlich weniger Nahrungsangebot haben. Zum Beispiel bei uns im Mittelgebirge ist das Habitat sehr schwierig und da sind sie dann auch sehr auf Aas angewiesen und nehmen das dann auch gerne an.
Sie haben gerade zwei Arten angesprochen, die ja auf Aas spezialisiert sind, die Geierarten. Gibt es da einen Zusammenhang, dass die eben ja regional ausgestorben sind, seitdem wir unsere Umwelt ja regelrecht aufräumen und keine Kadaver mehr liegen lassen, regelmäßig?
Ja, ist tatsächlich ein großes Problem, sage ich immer, denn wir haben ja zum Beispiel auch die afrikanische Schweinepest und eine tolle Möglichkeit, die wir aber jetzt nicht mehr haben, wären zum Beispiel die Gänsegeier, denn die können so einen Kadaver unglaublich schnell orten und vertilgen den auch und die haben ja einen unglaublich niedrigen pH-Wert im Magen, man sagt ja also fast wie Batteriesäure, also pH 1 oder 2 und da wird zum Beispiel so ein Virus wie das Virus der afrikanischen Schweinepest unschädlich gemacht, das heißt die Kapsel bricht auf, es ist instabil, es ist nicht mehr aktiv und diese Vögel benötigen aber, weil sie ja reine, also obligate Aasfresser sind, die brauchen eben Kadaver für ihre Nahrung, also sie können nicht aktiv jagen und die größeren Kadaver haben wir natürlich aus unseren Naturlandschaften entfernt und damit sind dann auch die Geier verschwunden. Und ich sage immer jetzt, genau jetzt auch mit diesem ganzen Artenrückgang und den ganzen Problemen, die wir haben, sowas wie Blauzungenkrankheit oder afrikanische Schweinepest. Jetzt bräuchten wir eigentlich gute Aufräumer, die die Kadaver sehr schnell orten, wenn es denn welche gibt, und auch sehr schnell entfernen und unschädlich machen. Und wir konnten das letztes Jahr im Rahmen unseres Projektes eigentlich schön zeigen. Wir haben ein einziges Reh ausgelegt, das ist jetzt auch nicht der allergrößte Kadaver, und dann kamen 21 Gänsegeier und haben sich da drauf gestürzt. Also die haben natürlich das Reh nicht gerochen, denn die kamen aus Spanien und Südfrankreich, hatten aber halt zufällig an diesem Tag einen schönen Überflug in der Eifel. Und man merkt auch, wie nahrungsbedürftig diese Tiere sind. Also die haben sich dann tatsächlich alle 21 an diesem Reh niedergelassen, haben das unglaublich schnell verräumt. Das heißt, das ist ja auch was, was wir in unserem Ökosystem wollen, dass die Kadaver auch schnell umgearbeitet werden. Nur fehlen eben diese Vögel bei uns. Und ich vergleiche es auch immer wie mit den Peltis grossa, den wir zum Beispiel im Nationalpark haben. Das ist so eine Urwaldreliktart, ein Flachkäfer, der sehr großes Totholz braucht, also große, massive Stämme, um überhaupt überleben zu können und da zu sein. Und so ist es auch bei den Geiern zum Beispiel, die benötigen einfach größere Kadaver, die aber halt in unserer aufgeräumten Naturlandschaft leider fehlen.
Nun sind wir schon auf regionale Unterschiede eingegangen. Das würde ich gerne noch später ein bisschen vertiefen. Aber gibt es da auch Unterschiede im Artenspektrum, je nachdem, ob da ein Stück Schwarz, Rot oder Rehwild liegt?
Ja, wir haben da tatsächlich große Unterschiede. Es gibt zum Beispiel den Uferaaskäfer, den vielleicht auch einige der Jäger kennen, so ein großer schwarzer Aaskäfer, der oft zu Hunderten im Sommer, wenn man so einen Kadaver anhebt, dann ausströmt. Die gehen teilweise auch die Bäume hoch und kommen dann wieder zurück. Ist also so ein ganz abstruses Bild. Und diese großen Aaskäfer, die benötigen zum Beispiel große Kadaver. Das heißt, da ist der Fuchs dann schon wieder zu klein oder zum Beispiel auch ein Marder. Das heißt, da geht es beim Reh so langsam los. Das Rotwild wird dann noch stärker bevorzugt. Das heißt, große Biomasse ist für diese Käfer zum Beispiel sehr wichtig. Die wiederum reduzieren die Fliegenmadenanzahl sehr stark und schaffen sehr viele Folgenischen für weitere Käferarten, die zum Beispiel auch viele, die auf der roten Liste stehen, die dann hinten raus wieder sehr wichtig werden. Ist also so ein Biodiversitätstreiber, der zum Beispiel sehr stark nach Kadaverbiomasse entscheidet. Und Kadavertyp, wie Sie schon angesprochen haben, da haben wir auch schon ganz interessante Ergebnisse. Wir haben zum Beispiel mal einen Nager ausgelegt, also den Biber. Und das sind auch immer die Leute aus der Jagd ganz fasziniert, denn der Biber schafft ja auch natürlich Probleme, auch in der Landwirtschaft, schafft aber natürlich auch Vorteile indem man natürlich auch Land bewässert und dann auch ein großes Artenspektrum generiert. Und dann ist es so, dass ja auch Biber entnommen werden aus dem System. Und dann erzähle ich auch oft den Jägern, wenn wir dann schon tote Biber haben, dann legen wir doch einen Teil davon wieder zurück. Und jetzt wird es eben ganz spannend, denn zum Beispiel die Speckkäfer, wir hatten mal so ein Experiment. Da haben wir einen Biberkadaver in einem Transekt ausgelegt und da waren noch sehr viele andere Kadavertypen. Also auch sowas wie zum Beispiel ein Hermelin oder ein Marder oder ein Wildschwein, das sind ja dann die Omnivoren, oder auch ein Fuchs als Karnivorer. Und da waren 50 Speckkäfer da in unseren Fallen und alle 50 Speckkäfer, also 100%, gingen auf den Biberkadaver. Also die hätten zwischen den anderen auch wählen können, die waren so 150 Meter entfernt. Und der Speckkäfer ist ja so ein Haut- und Haarefresser, der geht sehr stark auf Keratin. Und die Biber haben ja ein unglaublich dichtes Fell. Und da konnten wir zeigen, dass eine ganze Artengruppe, wie jetzt zum Beispiel die Speckkäfer, die nach hinten raus sehr wichtig sind in der Kadaververwertung, zum Beispiel 100% auf den Biberkadaver gehen, wenn sie denn die Möglichkeit haben, einen toten Biber im Ökosystem zu finden. Und das zeigt eigentlich sehr schön, dass der Kadavertyp, also die Kadavertierart, unglaublich wichtig ist. Bei Vögeln ist es zum Beispiel auch so, da haben wir auch schon Experimente gemacht, dass Greifvögel eher auf tote Vogelkadaver gehen, wenn wir diese anbieten, weil es halt dem Nahrungsspektrum entspricht. Und das heißt, um zum Beispiel auch eine hohe Vogeldiversität im Wald zu halten, ist es auch sinnvoll, mal, wenn man mal einen toten Vogel findet, dass man den auch liegen lässt. Ist bei uns natürlich jetzt kein Problem. Im Wattenmeer sieht es natürlich nochmal anders aus mit der Vogelgrippe. Also es ist natürlich von Nationalpark zu Nationalpark oder Region zu Region unterschiedlich. Aber wir können sehr deutlich zeigen, dass es ganze Art Gruppen gibt, die eben auf bestimmte Kadavertypen reagieren und dann auch von denen abhängig sind.
Ja, super spannend. Nun hängt das sicherlich von der Jahreszeit ab, aber wie lange liegt denn so ein Kadaver in der Natur, bis er ja fürs menschliche Auge vollständig verwertet und kompostiert wurde?
Ja, wir haben im Sommer immer ganz erstaunliche Zahlen. Ich stelle das auch bei meinen Führungen immer als Frage an die Teilnehmenden. Also die sehen dann zum Beispiel ein Reh, das schon fast komplett zersetzt ist, da sind nur noch die Knochen und die Decke da und dann lasse ich immer schätzen und dann kommen zum Beispiel so Antworten wie, ja, das ist bestimmt 1 oder 2 Monate und ich antworte dann oft, ja, es sind 6 Tage im Sommer und jetzt ist es natürlich unglaublich, wenn man denkt, dass so ein Reh vielleicht so mit 17 bis 21 Kilogramm in 6 Tagen aufgearbeitet ist und dann sind es tatsächlich die Fliegenmaden, die da so aktiv sind. Und so eine Schmeißfliege, darum nennt die sich auch Schmeißfliege, die legt Geschmeiße ab. Das sind diese Eipakete, die bestimmt auch viele Jäger schon gesehen haben im Fell. Das sind so weiße Eibatzen. Und in so einem Paket stecken oft über 200 Eier. Und jetzt kann man sich vorstellen, kommen da 100 Fliegen an und es sind ja oft noch viel mehr, mal 200 Eier und dann schlüpfen da die Maden. Und jede einzelne von dieser Made braucht 2 Gramm Fleisch oder Muskelmasse für ihre Gesamtentwicklung wieder zur adulten Fliege, also zur erwachsenen Fliege. Und da kann man sich dann ausrechnen, warum so ein Kadaver auch so schnell weg ist. Und im Winter haben wir oft genau das Gegenteil. Da haben wir Kadaver, die liegen 150 Tage, die liegen unter dem Schnee, die sind gefroren wie in der Gefriertruhe. Das heißt, da ist auch bakteriell sehr wenig los. Da sind die Insekten natürlich auch nicht aktiv, weil die auch wechselwarm sind. Und im Winter sind eben die Kadaver sehr lange da, also teilweise über 100 Tage. Und im Sommer können es auch nur 6 Tage sein.
Nun haben wir immer schon wieder das Thema ASP tangiert und da gibt es, glaube ich, auch was ganz Spannendes hinsichtlich Wärmeentwicklung, wenn dann erstmal die Fliegenmaden da zugange sind, oder?
Ja, wir haben tatsächlich auch mal eine eigene Studie gemacht mit Drohnen, also mit Wärmebildkameras. Und was ganz wichtig ist für die Kadaverökologen, ist es oft ganz selbstverständlich, ist, dass der Kadaver plötzlich wieder warm wird. Das heißt, das Tier stirbt, es gleicht sich erstmal mit der Umgebungstemperatur an, aber dann kommen eben die Fliegenmaden, über die ich ja schon gesprochen habe, und da gibt es dann Reibungswärme, Enzymaktivität, Stoffwechselabwärme und die schaffen es dann oft 20 bis 30 Grad über die Umgebungstemperatur und dann haben wir plötzlich so einen Hitzepool an dem Kadaver, wie zum Beispiel dem Wildschwein und dann kann man das Schwein zum Beispiel wieder sehen. Und wenn dann ein Drohnenpilot unterwegs ist mit seiner Wärmebilddrohne, dann kann der gerade so zu den Phasen der Gasblähung, also so nach 4, 5 Tagen im Sommer, kann der dann so ein relativ warmes Schwein, also durch diese bakterielle und Madenaktivität, sehr gut im Wärmebild sehen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass so eine Drohne kann man vollautomatisiert fliegen lassen. Sie ermüdet nicht so schnell wie zum Beispiel ein Suchhund. Und das ist eigentlich eine tolle Methode. Und wir haben da auch einige Parameter rausgegeben. Wann ist zum Beispiel die beste Flugzeit? Was ist die beste Flughöhe? Und wann haben wir den größten Erfolg? Zum Beispiel, wenn die Maden aktiv sind, da haben wir auch so eine Regelbaumanalyse gemacht. Und das ist auch was, was in der Praxis auch immer mehr eingesetzt wird und was tatsächlich dann auch hilft, diese wieder warmen Kadaver eben orten zu können.
Aber wenn man das irgendwo nachlesen kann, wäre es großartig, wenn Sie mir im Nachgang nochmal einen Link zur Verfügung stellen oder eine DOI, dann können wir das in den Shownotes entsprechend einstellen.
Genau, also da können wir dann auf das Paper, auf das Manuskript auch verlinken. Und dann kann sich eben jeder unseren Regelbaum anschauen. Wir haben auch verschiedene Flughöhen ausprobiert, verschiedene Geschwindigkeiten. Und es ist dann für den Praktiker eben ganz interessant, wann er denn am sinnvollsten mit seiner Drohne unterwegs ist, wie zum Beispiel eher in den Morgenstunden. Das heißt, die Vegetation hat sich noch nicht so stark aufgeheizt. Und dann kann man die Kadaver eben noch ganz gut rausrechnen vor dem Hintergrund. Denn das ist natürlich in den Wäldern auch immer ein Problem. Die Baumkronen werden natürlich auch sehr warm und irgendwann verschwimmt das alles in einer gigantischen Wärme. Und wenn man dann aber zum Beispiel früh morgens oder eher später abends unterwegs ist, hat man da zum Beispiel größere Erfolge. Aber das kann ich dann zuschicken und dann kann man das noch verlinken.
Ja, das wäre vielleicht tatsächlich auch mal was für Drohnen mit Multispektralkamera. Ne? Mhm. Haben Sie das auch schon mal ausprobiert?
Das noch nicht. Also bisher war es einfach das Wärmebild. Und was wir aber noch gemacht haben, waren auch Messungen im Boden. Also wir haben zum Beispiel auch pH-Werte gemessen und haben auch im Schwein zum Beispiel die Temperatur gemessen. Denn was ja immer ganz interessant ist, das Virus der afrikanischen Schweinepest ist ja sehr umweltstabil, darum ist es ja auch so erfolgreich. Also von pH 4 bis 13 hält diese Kapsel stand. Und wir wollten dann natürlich sehen, wann haben wir denn mal Situationen unter pH 4 oder über pH 13 oder wann haben wir denn mal Temperaturen über 50 Grad zum Beispiel, weil man ja auch weiß, dass bei über 50 Grad, wenn das Ganze zum Beispiel eine Stunde anhält, sehr viel Virus auch inaktiviert werden kann. Und da haben wir zum Beispiel auch rausgefunden, wir hatten 64 Schweine ausgelegt und immerhin bei 7 von diesen 64 Schweinen war es so, dass wir über 50 Grad kamen. Wir hatten dann zum Beispiel auch 11 Messereignisse über 60 Minuten oder länger. Das heißt, die natürliche Zersetzung hat tatsächlich in einigen Fällen, es sind natürlich, wenn man sagt 7 von 64, ist es natürlich nicht die große Zahl, aber in einigen Fällen hat die natürliche Zersetzung das Potenzial, auch das Virus selbst zu bekämpfen. Und das ist eigentlich ein ganz interessantes Ergebnis. Wir müssen natürlich trotzdem aufpassen, weil es eben nur 7 von 64 Schweinen sind. Das heißt, in den anderen Fällen ist das Virus halt noch hochaktiv. Und da ist es halt auch sehr wichtig, dann die Schweine schnell zu orten, schnell aus dem Wald zu entnehmen. Und eine schnelle Ordnung ist dann zum Beispiel auch diese Drohnengeschichte.
Oder die Geier. Haben Sie eine Vorstellung? Oder die Geier, genau. Ja, haben Sie eine Vorstellung davon, wie die ihr Aas orten, wie die es finden? Ist das rein visuell oder spielen da noch andere Sinne eine Rolle?
Also da ist es tatsächlich visuell, weil die sehr hoch fliegen. In unserem Fall in der Eifel war das auch so. In so einem Kilometer Höhe können die zum Beispiel noch die Größe eines Apfels völlig scharf erkennen. Also die können dann auch erkennen, ist ganz interessant, wenn jetzt zum Beispiel ein Reh am Boden liegt oder wiederkäut oder sich ausruht, können die zum Beispiel erkennen, ist das Tier am Leben oder ist es tot? Also aus einem Kilometer Höhe, das ist sehr faszinierend. Und die haben eben von der Anatomie her, in ihren Augen, das ist wie ein eingebautes Fernrohr, also die können unglaublich scharf sehen. Und es ist so, dass die Geier eben dann in ihren Suchflügen, und die können da oft über 400 Kilometer am Tag fliegen, so war es dann auch im Fall der Eifel, also von Spanien und auch Südfrankreich aus, also die machen so, ziehen los aus ihren Kolonien und machen dann solche Suchflüge und die ersten Tiere fangen dann also rein visuell an, so ein Kadaver zu entdecken, lassen sich dann so ein bisschen runterfallen und dann folgen eben die anderen nach, wenn die nicht sofort wieder zurückgehen, weil sie gesehen haben, dass das Tier zum Beispiel noch am Leben ist. Und dann kommen die immer weiter runter und gehen dann eben auf den Kadaver nieder. Es ist aber auch so, beim Seeadler zum Beispiel haben wir auch den Verdacht, bei uns im Bayerischen Wald, da kommt er eher so aus der tschechischen Region, so aus dem Moldau-Stausee-Bereich, da gehen die Seeadler sehr stark bei uns auch in den dichten Bestand und da wundern wir uns manchmal, wie sie dann die Kadaver überhaupt noch sehen können und da vermute ich aber auch, dass der Geruch auch hier noch eine größere Rolle spielt. Und man hat ja auch herausgefunden in vielen Studien, dass Vögel auch viel besser riechen können, als man bisher angenommen hat und bei den Seeadlern zum Beispiel vermute ich, dass der Geruch noch eine größere Rolle spielt. Beim Gänsegeier ist es tatsächlich so, weil die so hoch fliegen und auch so in der Thermik kreisen, dass es da zunächst mal rein visuell abläuft.
Und wie schaut das bei den Insekten aus? Sie haben vorhin von den Speckkäfern erzählt, die sich eben gezielt den Biber ausgesucht haben.
Ja, da ist es so, bei den Insekten sind ja die Antennen, also die Fühler, eigentlich das, was wir zum Beispiel als Augen verwenden. Das heißt, die sind rein chemisch orientiert, die fliegen dann auch gegen den Wind, suchen sich eine immer höhere Konzentration an Volatilen. Das sind diese organischen Verbindungen, die der Kadaver entlässt. Also das ist auch das, was wir als unangenehmen Kadavergeruch wahrnehmen. Und die Insekten sind aber so sensitiv in ihren Rezeptoren, also das funktioniert dann auch im Pikogrammbereich auf Einzelmolekülebene teilweise, dass sie bis zu 3 Kilometer oder auch weiter einen Kadaver orten können. Und das ist etwas, was für den Mensch zum Beispiel unvorstellbar ist. 3 Kilometer ist eine unglaublich große Distanz. Und wir hatten mal bei uns Uferaaskäfer markiert und wollten in so einer Fang-Wiederfang-Studie schauen, welche Distanzen denn diese Aaskäfer zurücklegen, wenn wir Kadaver in verschiedenen Entfernungen anbieten. Und im Extremfall hatten wir sogar einen markierten Käfer, der an einem unserer festen Kadaverplätze erschienen ist. Also der ist in der Dämmerung losgeflogen und war am nächsten Tag in 25 Kilometer Entfernung da. Also da geht es tatsächlich in unglaublichen Distanzen gegen den Wind. Und die Insekten sind eigentlich so die besten Ortungsgeräte, die wir haben. Wir müssen die irgendwie an Hundeleinen führen können und dann würden die uns gezielt zum Kadaver führen und die kommen tatsächlich aus unglaublich großer Entfernung und darum sind auch die Fliegen oft so schnell und dann auch die Käfer, wie zum Beispiel die Speckkäfer, die dann ganz bestimmte Substanzen rausriechen aus diesem komplexen Duftbouquet, den so ein Kadaver eben entlässt. Und bei den Speckkäfern, da habe ich auch damals viel Arbeit betrieben, auch schon während meiner Diplomarbeit, meiner Doktorarbeit, da ist es zum Beispiel auch so, dass dann bestimmte Buttersäurederivate, jeder kennt ja den unangenehmen Buttersäuregeruch wie alte Socken, dass genau diese Moleküle zum Beispiel dann über große Distanz wahrgenommen werden und dann kommt so ein Speckkäfermännchen, riecht eine ganz bestimmte Buttersäuresubstanz, lässt sich auf dem Kadaver nieder, frisst an dieser Substanz, baut dann ein Sexualpheromon basierend auf dieser Substanz, lockt dann zieht dann noch das Weibchen nach, dass dann dieses Sexualpheromon riechen kann, dann paaren sich beide und haben dann ihren Nachwuchs in genau der richtigen Phase des Kadavers. Also eine unglaublich spannende Geschichte. Und bei den großen Aasfressern ist es natürlich auch so, bei den Hundeartigen, die können natürlich auch sehr gut riechen, aber die können natürlich niemals mit dieser gigantischen Leistung der Insekten mithalten. Also aus 3 Kilometer Entfernung ist es da schon sehr schwierig oder unmöglich. Und die müssen halt zufällig in der Nähe sein und den Kadaver eben dann riechen können. Und dann können die aber schon auch sehr gut unterscheiden, ist der sehr stark madenbefallen, ist der Kadaver noch eher frisch. Denn die Nasen zum Beispiel auch vom Luchs, also der kann natürlich auch sehr gut riechen, oder auch von Füchsen oder Madern oder Dachsen sind natürlich hier auch auf Kadaver spezialisiert, da die ja auch sehr wichtig sind für deren Nahrungsspektrum.
Jetzt haben Sie schon ein paar Mal gesagt, dass da ja auch was entsteht. Also diese ganzen Arten, die Sie jetzt erfasst haben, sind die rein auf die Kadaver spezialisiert oder entsteht da in Wirklichkeit auch eine ganz neue Nahrungskette?
Also es gibt tatsächlich die Spezialisten wie die Speckkäfer oder auch die Totengräber bei den Käfern, die Kadaver brauchen. Totengräber zum Beispiel graben ja sogar kleines Säugeraas, wie zum Beispiel Mäuse oder dann eben auch Vögel in den Boden ein und brauchen die Kadaver für ihren Nachwuchs, sind also komplett auf Kadaver angewiesen. Es gibt aber natürlich auch verschiedene Abhängigkeiten. Das heißt, wenn zum Beispiel Fliegenmaden da sind, können auch Kurzflügelkäfer kommen, die zum Beispiel Jagd machen auf die Maden. Man kennt das ja auch aus den Misthäufen, da sind auch viele Kurzflügelkäfer drin, die dann die Dungfliegenlarven fressen. Und das heißt, es gibt auch Prädatoren, die da drüber stehen. Es gibt zum Beispiel Parasitoide, die dann einstechen in die Fliegenmaden. Das heißt, der eigene Nachwuchs wird dann aus der Fliege herausgeboren. Da gibt es wieder Hyperparasitoide. Und es gibt Spinnen, die wiederum Jagd machen auf Beute, die den Kadaver indirekt nutzen. Wir haben zum Beispiel auch Schmetterlinge, die dann zum Beispiel Mineralstoffe am Kadaver aufnehmen, die dann natürlich nicht vom Kadaver abhängig sind, aber diesen auch nutzen. Und für uns in der Ökologie ist es natürlich immer sehr wichtig zu wissen, welche Arten sind denn auf die Kadaver angewiesen, welche könnten ohne die Kadaver gar nicht existieren. Und die sind ja dann sehr schützenswert. Und wir haben zum Beispiel auch sowas wie den Scheinstutzkäfer bei uns gefunden. Da gibt es nur noch ganz wenige Exemplare in unserem Ökosystem. Und der gilt bei uns als ausgestorben. Und wenn man eben mehr Kadaver liegen lässt oder auch mehr ausbringt und auch mehr untersucht, kann man auch einige dieser Stutzkäfer zum Beispiel finden. Und das sind für uns ganz wichtige Ergebnisse, dass wir halt zeigen können, welche Insektenarten könnten tatsächlich aussterben oder sind vom Aussterben bedroht, wenn wir halt die Kadaver entfernen oder auch teilweise vorschnell entfernen, denn ich weiß auch von den Jägern, wenn die so ein Wildunfallreh finden, die sind oft gar nicht so begeistert, das ins Auto einzuladen ab einem bestimmten Zersetzungsgrad. Und da arbeiten wir auch sehr stark daran, dass wir sagen, können wir das denn nicht einfach ein bisschen wegziehen von der Straße, wieder in den Bestand rein. und das Ganze den Insekten überlassen. Ist natürlich auch immer von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, wie dann die Bestimmungen sind. Aber so in Rücksprache mit den Jägern wissen wir, dass es eigentlich eine sinnvolle Geschichte wäre, wenn ich zum Beispiel einen stark zersetzten Kadaver nicht unbedingt gleich wegräume, denn gerade hinten raus oder in verschiedenen Zersetzungsphasen gibt es halt ganz bestimmte Käfer, die darauf angewiesen sind, wie der Speckkäfer zum Beispiel auf diese Buttersäurederivate und die den Kadaver eben dann für ihren Nachwuchs benötigen.
Das würde ich gerne nachher noch mal ein bisschen vertiefen, aber vorab würde ich ganz gerne noch mal drüber sprechen. Jetzt sind Sie, glaube ich, seit 10 Jahren, 2014 haben Sie damit angefangen und seit 10 Jahren forschen Sie. Hat sich in dieser Zeit das Artenspektrum dann auch vielleicht wieder vergrößert? Sprich, sind neue Arten hinzugekommen, die vielleicht zuvor mal regional ausgestorben waren?
Ja, also was ich zum Beispiel in den Großschutzgebieten beobachtet habe, wie zum Beispiel den Scheinstutzkäfer oder auch den Scheinaaskäfer, waren Arten, die ich jetzt zum Beispiel 2014 bei Studien in Biosphärenreservaten gar nicht gesehen habe. Ist natürlich immer schwer zu sagen, ob da jetzt was dazugekommen ist. Man müsste dann natürlich das noch über viel längere Zeiten untersuchen und müsste natürlich auch ähnliche Bedingungen haben. Aber es ist schon so, und wir machen ja auch sehr viele Landnutzungsexperimente, zum Beispiel, welchen Einfluss hat die Landnutzung auf die Insektenbiodiversität? Und da haben wir zum Beispiel herausgefunden, dass in eher urbanen Bereichen zum Beispiel der schwarze Totengräber, der Nycrophorus humator, fast nicht mehr vorhanden ist, gehen wir in das Großschutzgebiet rein, also zum Beispiel in die Nationalparke, haben wir relativ viele von diesem Käfer, der also sehr sensibel auf Störung reagiert. Und das ist eher was, was wir rausfinden. Was wir natürlich auch rausfinden, ist, wenn wir größere Biomassen untersuchen, das heißt auch mal einen größeren Kadaver wie ein Rotwild, haben wir natürlich allein durch die größere Kadavermasse sehr viel mehr Individuen von Insekten auf dem Kadaver. Und da gibt es ja diese Mehrindividuen-Hypothese, die sagt, wenn ich mehr Individuen habe, stecken da dann auch mehr Arten drin. Und das ist sowas, was wir über die Zeit auch beobachten. Was natürlich immer schwierig ist, sind so Geschichten wie Klimawandel, dass man sagt, es wird wärmer, es verändert sich etwas, dann müsste sich auch das Insektenspektrum verändern. Das können wir aber erst sehen, wenn wir das Ganze noch über viel längere Zeiträume untersuchen.
Ja, und ich meine, das mit den Geiern, das lässt ja hoffen, ne? Dass wenn wieder mehr Kadaver in der Landschaft verbleiben, wir diese Unordnung wagen, dass dann eben auch tatsächlich solche Arten wieder zurückkommen, ne?
Ja, und es ist auch schön von Ihnen formuliert, dass Sie Unordnung wagen. Es ist natürlich so, dass wir dann durch die Unordnung wieder ein geordnetes Netzwerk kriegen an Arten, das heißt, die alle miteinander interagieren. Und gerade die Geiergeschichte wäre natürlich sehr wichtig. Wir beobachten das ja auch in Berchtesgaden mit den Bartgeiern. Auch eine unglaublich schöne Tierart, es gibt ja dann auch immer die charismatischen Tierarten, die auch bei den Besuchern ziehen. Also so können wir ja auch die Leute für die Kadaverökologie begeistern. Und der Bartgeier braucht zum Beispiel Knochen. Das heißt, er muss Kadaver finden in der Landschaft, sonst muss er auch immer weiterfliegen oder kann sich dort nicht etablieren. Und bei den Gänsegeiern ist es eben ganz ähnlich. Also wir hoffen natürlich, wenn wir die Geschichte weiter vorantreiben, dass wir irgendwann die Geier wieder zurückkriegen. Es werden natürlich auch Leute aufschreien, die sagen, um Gottes Willen, die Geier kreisen über unseren Köpfen. Fühlt sich alles nach Tod an, aber es ist tatsächlich so, wenn wir zum Beispiel die Schweinepest betrachten oder die ganzen anderen Viren, die ja auch zunehmen, zum Beispiel durch globale Erwärmung, wie zum Beispiel auch bei der Blauzungenkrankheit, es ist so, wir haben dann mehr Mücken durch diesen extrem feucht warmen Sommer und es gibt immer mehr Virenlast in unserem System. Und wenn wir dann natürlich potente Aufräumer haben, die so etwas komplett unschädlich machen, wäre das natürlich extrem wünschenswert.
Ja, definitiv. Wir haben es schon ein paar Mal tangiert, aber es wäre großartig, wenn Sie uns nochmal explizit sagen, warum es wirklich Großkadaver braucht. Weil man kann ja auch wirklich mal mit böser Zunge behaupten, ja, wieso, es liegen so viele tote Vögel, Kleinsäuger, Amphibien und viele andere Tierarten da draußen. Warum das Gehäck? Warum brauchen wir die Großkadaver?
Ja, die Großen sind tatsächlich sehr wichtig, weil wir eben Arten haben wie den Uferaaskäfer, der in Deutschland sehr weit verbreitet ist und der eben nur auf große Kadaver geht und der ein unglaublich wichtiger Madenjäger ist. Und jetzt muss man sich vorstellen, man hat zum Beispiel einen Vogel oder nehmen wir mal an, irgendeinen Marder, irgendwas Kleineres. Da landen ein paar Fliegen drauf, das gibt eine große Madenmasse in ein paar Tagen und das ganze Tier ist sofort weg. Und bei den großen Kadavern ist es aber so, dass wir ja viel mehr Biomasse haben. Das heißt, wir haben vielleicht einzelne Madennester, aber wir haben zum Beispiel auch Partien, die dann komplett mumifizieren können, wie auch die Läufe. Wir haben zum Beispiel Geweih, das auch wichtig ist. Und dann muss man sich vorstellen, jetzt kommt da der Uferaaskäfer, der ja auf große Kadaver selektiert, frisst dort einen unglaublich großen Anteil an Fliegenmaden. Das heißt, der Kadaver kann schneller austrocknen. Er wird von der Made nicht verarbeitet wie in der Waschmaschine. Ich sage immer, das ist wie so eine biologische Waschmaschine, die Fliegenmade, die das Substrat unglaublich schnell umsetzt. Es gibt so einen grauen Schleim und der Kadaver ist weg. Und wenn ich jetzt die große Biomasse habe, kommen eben diese großen Aaskäfer, reduzieren die Madenzahl sehr stark. Der Kadaver bleibt sogar noch relativ stabil. Und jetzt kommt eine riesige Kaskade an Folgearten, an Käfern, an Fliegen, die sich dort noch etablieren können, wie zum Beispiel auch Käsefliegen oder Buckelfliegen oder zum Beispiel Buntkäferarten, die schon auf der roten Liste stehen. Wir haben das zum Beispiel auch rausgekriegt für Necrobia violacea, der dann an diesen Großkadavern da ist. Sehr seltene Arten. Und so ist es eben auch wie beim großen, wie beim dicken Totholz. Wir haben ein viel größeres Artenspektrum, also eine viel höhere Artdiversität, wenn wir auch diese großen Kadaver im System belassen. Und das ist eben auch ganz wichtig, auch große Kadaver wie zum Beispiel für den Bartgeier oder auch für den Gänsegeier, der ja auch größere Portionen frisst. So ein Gänsegeier braucht ja teilweise bis zu 2 Kilogramm Fleisch, um dann richtig satt zu sein. Und wenn er da einen Vogel findet, ist es natürlich sehr schnell weg. Da kommt vielleicht der Kolkrabe, packt sich den Vogel, dann haben wir eine Art, haben eine Biodiversität von null. Und jetzt kann man sich vorstellen, haben wir einen großen Kadaver, dann kommt vielleicht die eine Nacht mal der Luchs oder mal der Wolf, der frisst aber auch lang nicht alles, was man ja auch aus dem Yellowstone Park kennt. Er frisst die großen Muskelpartien, lässt den Rest liegen. Und dann kommt eine ganze Kaskade an Mesopredatoren, an Vögeln, die sich alle noch daran laben können. Und da haben wir eine viel gewaltigere Biodiversität an dieser großen tierischen Biomasse als an so einem kleinen Kadaver, der vielleicht vom Fuchs gepackt wird, der dann gleich weg ist oder von ein paar Fliegen dann aufgearbeitet wird.
Okay, verstehe. Jetzt haben wir schon, oder Sie haben schon die Jäger erwähnt. Und wenn ich als Jäger, der ich ja tatsächlich immer mal wieder mit Fallwild zu tun habe, diesen Arten helfen möchte, was kann ich denn da am besten machen?
Ja, der Idealfall wäre natürlich, aber man muss ja auch immer schauen, wie die Bestimmungen in den Ländern sind. Wenn ich jetzt ein Wildtier habe, das keine Anzeichen einer Krankheit zeigt, wie zum Beispiel Tollwut oder auch die Schweinepest oder im Wattenmeer zum Beispiel auch die Vogelgrippe, dass ich dieses Tier einfach liegen lasse, was ja die Natur auch machen würde. Man kann es natürlich ein bisschen aus dem Blickfeld ziehen, wenn jetzt zum Beispiel im Straßengraben ein Reh liegt, dass ich sage, ich ziehe es ein bisschen weg, dann ist es auch versteckter, das heißt, es stört sich niemand dran. Und die natürlichste Variante wäre einfach, es dann zu lassen, im Wald liegen zu lassen. Der Jäger kann natürlich noch eine Kamera installieren, dann ist man sogar rechtlich noch auf der sicheren Seite, denn dann wird das Tier in der Folge noch beobachtet. Das heißt, man gibt den Besitz nicht auf, es ist dann nicht als Abfall deklariert, muss auch nicht offiziell entsorgt werden, also in die Tierkörperverwertung. Und das wäre eigentlich die einfachste Geschichte. Das heißt, der Jäger sieht zum Beispiel ein totes Reh oder in den Rotwildgebieten ein totes Rotwild, weiß um die Kadaverökologie Bescheid, weiß, wie wertvoll dieses Tier dann für das System ist, also auch die ganzen Nährstoffe, die natürlich dann in den Boden gelangen, und belässt dieses Tier an dieser Stelle. Und wenn er dann sogar noch interessiert ist, was habe ich denn in meinem Revier an Insektenarten oder an größeren Aasfressern, dann kann er auch mal noch einen Becher in den Boden eingraben, kann sich hier noch ein paar Insekten fangen, kann noch eine Fotofalle installieren und ist dann sogar noch sehr schnell informiert, was sich in seinem Revier so alles tut.
Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, wenn man jetzt eben Fallwild auf Bahnstrecken hat, ne? Ich weiß, da darf man ja selber gar nicht rauf, aber vielleicht gibt es ja Alternativen und man kann eben darauf hinwirken, dass das Fallwild dann von der Bahnstrecke und dem Schottergleis entfernt wird, weil da eben auch ganz oft tatsächlich Seeadler von Zügen
Ja.
überfahren werden, ne?
Genau, und wenn man dann nämlich die Kadaver so ein bisschen auf die Seite räumt, und es ist ja oft so, dass in Gleisbereichen hat man noch relativ viele Hecken und Gebüsche, das heißt, da ist ja auch einiges da. Dann kann man die Kadaver so ein bisschen verstecken und dann passiert da den Tieren auch weniger. Ja, die Bahn ist tatsächlich auch ein Kadaverproduzent, das heißt, hilft natürlich auch der Kadaverökologie. Viele Tiere werden ja auch gar nicht gefunden, aber es ist wichtig, wie Sie sagen, dass die natürlich nicht im Gleisbett verbleiben, denn da wird es dann sehr gefährlich.
Ja, wenn ich jetzt die Wahl habe, wo sollte ich so einen Kadaver denn am besten auslegen?
Ja, wir machen ja Untersuchungen mit den verschiedenen Lebensraumtypen. Das ist ein großer Punkt in unserem Nationalparkprojekt, das wir jetzt haben. Wir schauen zum Beispiel, wenn wir jetzt in in der Eifel auf der Dreibauner Hochfläche zum Beispiel was exponieren, der sehr offen ist. Was ist da zum Beispiel der Unterschied zum dichten Bestand? Und wir geben dann auch Handlungsempfehlungen raus, zum Beispiel Kadaveranzahl, Kadavertyp, in welchem Lebensraum. Und das ist tatsächlich sehr unterschiedlich, wo wir uns aufhalten. Also zum Beispiel im Bayerischen Wald haben wir bei uns mal eine Untersuchung gemacht, im Rahmen einer Bachelor- und Masterarbeit. Da wollten wir mal schauen, ob unser halboffener Bergmischwald, was der für eine Artdiversität zum Beispiel bei Aaskäfern zeigt im Vergleich zu unseren offenen Hochlagen. Und da kam dann zum Beispiel raus, dass diese halboffenen Bereiche diverser sind. Das heißt, ich habe da eine höhere Diversität an Aaskäfern. Es war sogar egal, ob ich da ein Reh oder ein Rotwild auslege. Das heißt, die Kadavertierart hatte keinen Einfluss. Schauen wir dann aber nur auf die seltenen Käfer, also in dem Fall sind es ja nicht nur Aaskäfer, sondern auch die ganzen anderen Gruppen, dann ist es tatsächlich auch so, dass zum Beispiel die offenen Hochlagen hier plötzlich wichtig werden. Und solche Empfehlungen geben wir dann für jeden unterschiedlichen Lebensraumtyp raus. Also wir untersuchen zum Beispiel auch die Salzwiese im niedersächsischen Wattenmeer und schauen, was wir da für ein Artenspektrum haben. Wir gehen in den einzelnen Nationalparks in verschiedene Lebensraumtypen, dass wir zum Beispiel auch mal den Wald gegen den Offenbereich abgrenzen können oder auch verschiedene Baumarten, dass wir sagen, bin ich im Buchenwald, bin ich im reinen Fichtenwald. Und wir können es gar nicht ganz verallgemeinern, wo denn die beste Auslegesituation ist, aber wir geben da eben immer Ergebnisse, die wir, an denen wir jetzt immer arbeiten, für die jeweiligen Lebensraumtypen heraus. Und man kann sich vorstellen, je offener ein Bereich ist, zum Beispiel wie im Nationalpark Schwarzwald, wenn wir dann zum Beispiel sagen, wir sind hier an den Vögeln interessiert, dann ist es natürlich so, dass die offeneren Bereiche entscheidender sind, denn die Vögel können die Kadaver hier besser sehen. Möchte ich zum Beispiel Waldkäferarten gezielt haben, ist natürlich der Waldbestand sehr wichtig, denn die Käfer sind hier sehr sensibel, die reagieren sofort, ob sie eine Lichtung haben oder ob sie einen geschlossenen Bestand haben. Und im Idealfall, und so würde es die Natur auch machen, das haben wir auch mal gemessen und dann auch statistisch bestätigt, ist es so, dass wir so eine ganz heterogene Situation haben. Das heißt, Kadaver sowohl im offenen, sowohl im geschlossenen, sowohl im halboffenen, wie es die Natur ja auch produzieren würde, also in allen Lebensraumtypen. Und wenn wir das in unterschiedlichen Zersetzungsstadien haben, zu unterschiedlichen Zeiten und in unterschiedlichen räumlichen Distanzen, haben wir die höchste Biodiversität in allen Gruppen, also von den Bakterien angefangen, über die Pilze, Insekten bis zu den großen Aasfressern.
Okay, also nur um das nochmal zusammenzufassen, wenn ich die Wahl habe, dann sollte ich es nicht immer an die gleiche Stelle legen, sondern möglichst variieren. Ja. Okay, ich weiß, da spielen auch wieder rechtliche Aspekte eine Rolle, aber wenn wir das Schwarzwild mal ausklammern und andere auffällige Stücke, würde es da nicht zumindest Sinn ergeben, auch den Aufbruch und Knochenreste von verwertbaren Stücken so zu entsorgen und in die Landschaft zu bringen?
Ja, ein ganz entscheidender Aspekt sogar. Das ist ja auch etwas, was die Jäger ja schon länger machen, was ja auch gar kein Problem ist. Wir haben tatsächlich im Nationalpark Schwarzwald mal eine Studie gemacht. Da haben wir ein komplettes Reh in der Zersetzung, also auch in der Artdiversität verglichen mit dem Aufbruch. Und ich war unglaublich erstaunt, dass der Aufbruch alleine, was jetzt die Käferbiodiversität betrifft, fast genauso wertvoll war und fast heißt tatsächlich, dass es extrem nah dran war, wie das gesamte Reh. Und das ist natürlich ein unglaublich wichtiges Ergebnis, denn im Aufbruch habe ich unterschiedlichste Gewebetypen. Man muss sich vorstellen, der Aufbruch liegt schon offen da, das heißt, die Insekten können den viel schneller wahrnehmen. Und es ist so, da ist natürlich auch Muskelmasse, der Darm hat natürlich auch relativ viel Muskulatur, der Herzmuskel ist auch vorhanden. Es sind also unterschiedliche Gewebetypen, es ist natürlich auch Fettgewebe da und da stürzen sich tatsächlich fast genauso divers die Käferarten drauf wie auf das gesamte Reh. Und das haben wir auch publiziert. Und das kann ich dann auch immer an die Hand geben oder kann dann hier auch noch den Link dazu schicken, was für die Jäger nämlich extrem wichtig ist, dass der Aufbruch, was so die Käferartenzusammensetzung betrifft, unglaublich wertvoll ist. Bei den Fliegen kann man sich vorstellen, weicht es so ein bisschen ab, denn je mehr Muskelbiomasse natürlich da ist, umso mehr Schmeißfliegen sind da. Umso höher ist dann auch wieder die Chance auf mehr Arten, aber zumindest was die Käferbiodiversität betrifft, ist der Aufbruch extrem wertvoll. Und ich gebe das auch immer den Jägern mit, wenn ich auch Vorträge halte, wenn es zum Beispiel nicht die Möglichkeit gibt, aus rechtlichen Gründen ganze Tiere zu belassen, dann ist der Aufbruch wertvoll, wie wir das eben zeigen konnten und ist natürlich besser als nichts. Das ist ja immer das, was wir auch postulieren als Kadaverökologen. Wenn nichts da ist, kommt natürlich auch nichts und der Aufbruch ist tatsächlich eine unglaublich wertvolle Geschichte.
Okay. Abschließend habe ich noch spezielle Frage, die aber auch bei Ihren Forschungen zutage gefördert wurde. Sie haben was super Spannendes zu Pilzen herausgefunden. Bitte erzählen Sie uns doch mal von dem Wirken des Fliegentöterpilzes.
Ja, das ist tatsächlich auch so eine Geschichte, weil Sie ja am Anfang schon mal gefragt haben, ob ich Veränderungen festgestellt habe seit meinen 10 Jahren Tätigkeit in der Kadaverökologie. Und es war tatsächlich so, dass ich auch erstmals in den Großschutzgebieten, als ich, das war dann 2018 im Nationalpark Bayerischer Wald, diese Fliegentöterpilze festgestellt habe. Das war die ganzen Jahre vorher nicht so, also in den Biosphärenreservaten, und da waren die Fliegentöter nicht vorhanden. Ich habe die niemals gesehen, aber ich habe ja schon viele Kadaver ausgebracht. Und es ist eine ganz interessante Geschichte, klingt vielleicht ein bisschen seltsam, Fliegentöterpilze, das heißt, es wird der Verwerter des Kadavers selbst wieder zum Kadaver und wird dann auch wieder aufgezehrt. Das ist natürlich eine schöne Geschichte im natürlichen Kreislauf. Und bei den Fliegentötern ist es so, dass ich plötzlich Fliegen beobachtet habe. Wir haben ja so Pflöcke, an denen wir die Kadaver oft fixieren, um die eben in der Kamera zu halten. Oder wenn es irgendwelche glatten Strukturen in der Nähe gibt, wie zum Beispiel auch Totholz, dann setzen sich dort pilzbefallene Schmeißfliegen nieder und die werden dann von einem Pilz aufgezehrt. Das heißt, da wachsen dann die Fruchtkörper aus. Die Fliegen sind dann auch tot, sehen aber aus wie lebendig. Die Flügel sind oft so im 90-Grad-Winkel abgespreizt vom Körper. Die Beine sehen aus wie lebendig. Also man weiß ja bei toten Insekten, die sind dann oft sehr eingekrümmt. Und ich habe mich dann am Anfang gefragt, was passiert da? Also die waren dann auch so hingekittet von dem Pilz an die Stämme. Und dann ist es so, dass andere Fliegen, wenn das zum Beispiel Schmeißfliegenweibchen sind, die haben dann durch diese Fruchtkörper des Pilzes einen größeren Hinterleib, und die Facettenaugen sehen ja nicht so gut, also wie wir das von unseren Augen gewöhnt sind. Die sehen nur sehr gut, wenn die Fliegen schon sehr nah dran sind. Das heißt, die kommen von der Entfernung, sehen dann diesen größeren Hinterleibhahn sich sogar bevorzugt mit dieser toten, pilzbefallenen Fliege, nehmen die Sporen auf und verbreiten diese wieder im Ökosystem. Und da wir so viele Fliegen gleichzeitig haben an den Kadavern, explodiert dort der Pilz. Das heißt, wir haben einen richtigen Hotspot für diese Pilzart, und die Entomophthoraceae sind eben diese Fliegentöterpilze, die aber, das ist natürlich eine ganze Familie, ein ganzes Taxon, da gibt es dann auch Ameisentöter, die da mit drinstecken. Das heißt, die gehen dann rein auf die Waldameisen. Das heißt, die sind sehr wirtsspezifisch. Und das ist eben, da ist der Wildtierkadaver eben so ein Hotspot. Das heißt, da treffen sich diese ganzen Fliegen, sind da ein paar Pilzbefallene dabei, können die eben ihre Sporen auf sehr viele weitere Fliegen abgeben. Die fliegen dann wieder weit in das Ökosystem, und so hat der Pilz eben die Chance, sich dort zu etablieren, sich zu halten und sich auch zu verbreiten. Also eine ganz verrückte Geschichte. Wie man es ja auch kennt von den Ameisen, die sich dann zum Beispiel am Grashalm festbeißen, beim Leberegel, die dann irgendwann von den Schnecken aufgenommen werden und auch wieder von den Schafen. Und so ist es auch mit diesen Pilz- oder Ameisentöterpilzen. Das heißt, da ist es bei den Ameisen zum Beispiel auch so, die beißen sich dann auch fest am Grashalm. Dann wächst der Pilz auch aus dem Hinterleib. Dann kommt das Reh, frisst zum Beispiel an diesem Halm, nimmt die Ameise auf. Und wir hatten zum Beispiel auch mal einen Kadaver. Da habe ich einen Maulschleimhautabstrich gemacht und hatte dann eben auch so einen Fliegentöterpilz in dem Maul des Rehs. Und dann haben wir zum Beispiel im Nationalpark gesagt, wir müssen jetzt mal in der Nähe von Ameisennestern aufpassen, ob denn da befallene Ameisen an den Grashalmen hängen, denn diese Art ist zum Beispiel in der Datenbank noch gar nicht erfasst. Also eine ganz verrückte Geschichte.
Ja, super spannend. Und man hört richtig raus, wie begeistert Sie an dieser Materie forschen. Und vielen herzlichen Dank, dass Sie uns eben diese Einblicke gewährt haben. Herzlichen Dank.
Ja, bitte sehr, und vielen Dank für das Interview. Ja, und ich glaube, begeistert muss man sein, weil sonst ist die Arbeit natürlich auch sehr schwierig, zumindest olfaktorisch.
Ja, da haben Sie natürlich vollkommen recht. Ja, ihr Lieben, ich denke, ich habe nicht zu viel versprochen, oder? Und come on, es gibt wirklich keine einfachere Möglichkeit, die Biodiversität, die Artenvielfalt da draußen zu fördern, als ab und zu einfach mal ein Kadaver im Revier zu belassen. Und wenn man das dann noch gezielt macht, dann können wir diese mit Sicherheit auch nachhaltig fördern, und davon profitieren wir alle. Und wenn wir das Ganze dann auch noch mit Insektenfalle und oder der Fotofalle, sprich der Wildkamera, beobachten, dann können wir vielleicht auch mit Kindern, ob nun mit den eigenen oder aus der Grundschule zusammen, ganz tolle Einblicke in das Schalten und Walten da draußen gewinnen. So, das soll es jetzt aber für heute wirklich gewesen sein. Ich ja, würde mich freuen, wenn ihr in 14 Tagen wieder mit dabei seid. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute und Weidmannsheil.